Ja, Herr Jesus, du bist unser Zufluchtsort. Bei dir finden wir absolute Geborgenheit. Und das deswegen, weil du uns den Weg eröffnet hast zu deinem Herzen, zum Herzen des Vaters, dass wir da ruhen dürfen, zur Ruhe kommen dürfen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der immer wieder neu mit uns redet. Ein Gott bist, der uns begleitet. Ein Gott bist, der für uns sorgt. Und einer bist, der uns hilft, dass wir auf dem Weg bleiben, auf den du uns gesetzt hast. Damit dein Reich auf dieser Welt gebaut wird. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ich möchte heute aus einem Kapitel aus dem Buch des Propheten Haggai einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Haggai, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Und da heißt es: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt: Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Es geht dann noch weiter, wie beschrieben wird, wie das Volk ganz positiv auf dieses Wort Haggais reagiert hat. Ihr Lieben, das ist ein bekanntes Wort und ein sehr interessantes Wort, das, glaube ich, auch für uns als Nachfolger Jesu einen hohen Bedeutung und Stellenwert hat. Die Situation, in die es hineingesprochen worden ist, dieses Wort ganz kurz, um es deutlich zu machen: Wir sind in einer Zeit, in der Israel nicht gut ging. Im Jahre 587 vor Christi Geburt wurde Juda, also das Südreich des gesamten Landes Israel, von den Babyloniern eingenommen. Das Nordreich war schon 200 Jahre vorher zerstört worden. Nebukadnezar, die Babylonier haben es eingenommen, sie haben den Tempel zerstört, sie haben die Mauern zerstört, sie haben Häuser zerstört und haben einen Großteil der Bevölkerung nach Babylonien transportiert, deportiert. Die Situation ändert sich, es kommt ein neues Volk sozusagen zur Macht, das sind die Perser, und der König König Kyros ist es, der dann 538 einen Befehl erteilt oder ein Edikt herausgibt, in dem es möglich ist und erlaubt wird, dass die Juden, die aus Judäa, Jerusalem und Judäa verschleppt worden sind, einige Jahrzehnte davor, dass die wieder zurückkehren können in ihr Land. Und ab diesem Zeitpunkt 538 vor Christus gibt es mehrere Wellen, in denen nun die Israeliten, also die Bewohner von Judäa, dem südlichen Bereich, also wo Jerusalem die Hauptstadt war, wieder zurückkehren nach Judäa und nach Jerusalem, und das in mehreren Wellen. Und diese Geschichte beschreibt in erster Linie die Bücher Esra und Nehemia. Das sind die beiden Bücher, die darüber auch genauere Auskunft geben. Und in diese Zeit hinein hat auch der Prophet Haggai, um den es hier geht, gewirkt. Nun, die Situation war dann so, dass, wie sie zurückgekommen sind, die Leute mussten sie natürlich Aufbauarbeit leisten. Und die Aufbauarbeit, die hat so ausgesehen, dass sie angefangen haben, ihre zerstörten Häuser wieder aufzubauen, dass sie angefangen haben, auch den Tempel zu bauen. Man hat angefangen, den Tempel wieder zu bauen, Grundmauern herzustellen, Dinge so herzurichten, dass man wenigstens Gottesdienste feiern konnte. Dazu brauchte es auch den großen Brandopferaltar, wo die Opfer gebracht wurden, der wurde errichtet und so weiter, so dass man zumindest einmal Gottesdienste feiern konnte. Und in diese Situation hinein spricht nun der Prophet Haggai ein Wort des Herrn, was ganz wichtig ist und ganz interessant ist, nämlich in folgender Weise. Er sagt: Ihr, also das Volk, ihr, die ihr jetzt zurückgekehrt seid und da Aufbauarbeit leistet, ihr sagt, es ist noch nicht die Zeit, dass wir das Haus des Herrn bauen. Gemeint ist fertig bauen. Fertig bauen, Sie haben ja schon angefangen, ja? Es ist noch nicht die Zeit, dass wir uns um die Fertigstellung des Hauses Gottes kümmern, denn zuerst sind wir dran. Zuerst müssen wir darauf schauen, dass wir unsere Häuser fertigstellen. Es ist eine Situation, in der ja viele wirtschaftlich sozusagen am Anfang stehen, um überhaupt in diesem Land leben zu können, müssen gewisse Dinge gemacht werden, und jeder war zuerst darauf bedacht, sein eigenes Auskommen zu finden, seine eigene wirtschaftliche und Lebenssituation irgendwie aufzubauen, zuerst sich um das eigene zu kümmern, alle Investitionen an Zeit, an Kraft, an Energie, an Geld, an Hingabe dem eigenen Haus, und das heißt den eigenen Lebensumständen, zu widmen, in der Haltung, Gott kann warten. Das ist die Haltung, um die es hier geht. Gott kann warten. Zuerst müssen wir schauen, dass wir überleben, dass wir etwas aufbauen, dass wir zu Rande kommen mit dem, wie es um uns steht, und dann können wir uns auch wieder Gott widmen. Ihr Lieben, dieses zuerst wir und dann Gott. Das ist das, was hier in dieser Situation uns vor Augen geführt wird und wo der Prophet Haggai im Namen Gottes dieses Wort sagt. Er sagt, ihr denkt, und das ist eure Herzenseinstellung, dass ihr sagt, es ist noch nicht Zeit, das fertigzustellen. Ihr Lieben, die Leute, die da zurückgekommen sind, waren nicht Ungläubige. Diejenigen, die zurückgekommen sind, waren gerade diejenigen, die Gott sehr ernst genommen haben. Es gab Leute, die auch in Babylonien oder damals Persien dann zurückgeblieben sind, weil ihnen die Identifikation mit dem Gott Israels und mit dem Tempel und mit dem Volk Israel und dem Land Israel nicht so wichtig waren. Aber die, die zurückgekommen sind, das waren solche, denen es am Herzen lag, Gott treu zu sein. Wir reden also von nicht von ungläubigen Menschen, sondern von gläubigen Menschen. Und diesen Leuten passiert es, dass sie eine Haltung zeigen, durch die Situation hervorgerufen, die sich darin äußert, kurz zusammengefasst, zuerst wir und dann Gott. Und ihr Lieben, das ist doch eine Haltung, die nun in verschiedenster Art und Weise natürlich auch Gläubige in unseren Tagen in irgendeiner Weise packen kann, beeinflussen kann, uns vereinnahmen kann, manchmal sogar so unter der Hand, ohne dass wir es wissen. Dass unser Leben vielleicht in diesem oder jenem Bereich so ausschaut, zuerst ich, dann Gott. Und das ist jetzt nicht immer nur zeitlich gemeint, so, ich muss jetzt einmal zuerst das und dann werde ich eh wieder wie Gott. Sondern es ist im Sinne von Priorität gemeint. Priorität. Das heißt Vorrang. Dass es manchmal auch in unserem Leben Saisonen gibt, Situationen gibt, oder es ständig auch so ist, dass in diesem oder jenem Bereich wir nicht in einem ungebrochenen Haltung, in einer ungebrochenen Haltung dem Reich Gottes die erste Priorität zuweisen. Das ist die Frage, die dieser Text an uns stellt, die Frage nach der Priorität des Reiches Gottes in unserem Leben. Die Priorität des Reiches Gottes im Leben von Christen, nicht im Leben von Nichtchristen. Das ist wichtig. Ich rede jetzt von Christen, die ihr Leben Jesus hingegeben haben, von uns, die wir gesagt haben, Herr, wir wollen dir ganz dienen. Und wenn wir dann auf unser Leben schauen, durch die Brille des Heiligen Geistes, könnte es herauskommen, dass wir eine Offenbarung bekommen, dass das gar nicht so ist. Oder dass es in manchen Bereichen nicht so ist. Ihr Lieben, die Frage ist doch die Frage nach der ungebrochenen Vorrangstellung des Reiches Gottes. Es gibt Situationen in unserem Leben, manchmal sehr lang anhaltende Situationen, wo wir entdecken, wenn wir ganz ehrlich sind, dass unser Herz an Dinge angehängt ist oder auf Dinge dieser Welt fixiert ist, die uns so viel Energie, so viel Zeit, so viel Geld, so viel Kraft nehmen, dass wir tatsächlich, vielleicht sogar unbewusst, dass alles abgezogen wird von unserer Hingabe an das Reich Gottes, weil unser Herz an diesen Dingen so hängt. Und dass wir in diesem Sinne dann vielleicht da und dort einmal aufwachen durch den Geist Gottes und sagen und entdecken, dass das auch bei uns ist, so wie es hier beschrieben ist. Zuerst ich, mein Herz, meine Verlangen, meine Bedürfnisse und dann Gott. Und wir erschrecken darüber. Und dieser Text ist dazu gegeben, dass wir erschrecken, im positiven Sinne. Wollen wir entdecken, wo unser Herz vielleicht an Dingen hängt, wo wir es ehrlich sagen müssen, ja, das stimmt auch für mein Leben, zuerst ich und dann Gott, obwohl ich Christ bin, obwohl ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe, obwohl ich in den Hauskreis gehe, obwohl ich das tue, diese Leute waren ja auch so, trotzdem in meinem Herzen hat das Reich Gottes, die Angelegenheiten des Reiches Gottes nicht wirklich Vorrang. Da gibt es Dinge, wo das Herz abgezogen ist. Oder wir erleben Situationen, wo wir zum Beispiel in einer beruflichen Art und Weise verstrickt werden, in Herausforderungen, in einen Druck hinein, in Situationen oder auch durch Verantwortungen, die wir selber übernommen haben in diesem oder jenem Bereich, dass wir spüren, wir sind geradezu ausgelaugt. Und es fehlt uns Kraft, es fehlt uns Energie, es fehlt uns auch Mittel, uns dem Reich Gottes hinzugeben. Wir sind so gefangen in Dingen. Es kann aber auch eine andere Situation sein. So ähnlich wie hier. Viele Leute, und ich glaube, es wird zunehmen in der Zukunft, das wissen wir alle, viele Leute leben am Existenzminimum. Das war so eine Situation, das war eine schwierige Situation, sie hatten ja nicht viel. Und wenn man so in einer Situation lebt, wo man sozusagen um sein Leben, um seine Existenz kämpft, dass man überhaupt irgendwie durchkommt, dass man überhaupt irgendwie zu Rande kommt, dass man irgendwie finanziell überlebt, das ist eine der gefährlichsten Situationen, wo sich eine Haltung einschleicht, die heißt, zuerst ich und dann Gott. Und das ist etwas, was wir manchmal vielleicht zeitweise erleben, wo es uns gerade vielleicht finanziell schlecht geht, weil wir arbeitslos sind, oder es ist eine grundsätzliche Situation. Dann hören wir auf, zum Beispiel den Zehnten zu geben. Dann überlegen wir uns, dass wir sagen, okay, wir können uns nicht mehr überall beteiligen im Reich Gottes oder auch investieren, wenn es Geld kostet. Da nehme ich nicht mehr teil. Oder was auch immer, da gibt es so viele Gedanken. Und sofort wird offenbar in unserem Herzen zuerst ich und dann Gott. Und ihr Lieben, das ist eine Situation, die wir nur allzu gut kennen. Und das ist ja nicht jetzt etwas, was eben so ferne von uns ist. Wie auch immer die Situation ist, ob es ein Herzproblem ist oder ein finanzielles Problem ist oder was auch immer, dann ist es in sozusagen oder auch ein Arbeitsproblem ist, es ist immer diese Frage, die im Hintergrund steht, wie schnell geschieht es, dass durch Umstände wir anfangen, eine Haltung zu entwickeln, die Gott nicht gefällt. Wo wir durch unsere Haltung zuerst ich, das ist nicht böse gemeint gegenüber Gott, ja, sondern es ist aus einer gewissen Situation heraus. Und dann Gott, dass diese Haltung in irgendeiner Weise Platz greift. Und nun ist es ja interessant, wie Gott hier redet. Das ist ja wie ein Gespräch, das Gott hier führt, zwar einseitig, weil sie noch nicht darauf antworten, sondern später. Aber Gott redet so, dass er in dem, was er nun sagt, den Leuten etwas hervorrufen möchte, wo sie selber die Frage beantworten, die er stellt. Wo er möchte, dass sie selber eine Erkenntnis haben darüber, wie es um sie steht. Er sagt also als erstes auf diese Situation hin, er sagt, es scheint so zu sein, als ob ihr es richtig findet. Ich sage das ja mit meinen Worten. Als ob ihr es richtig findet, dass ihr zuerst eure Häuser baut und dann den Tempel. Es scheint so zu sein, als ob das richtig in euren Augen ist. Und das sagt Gott, ihr habt die Perspektive verloren. Das ist die Antwort, die sozusagen heraus aus dieser Selbsterkenntnis sein kann. Wir haben die Perspektive verloren. Die Perspektive, nämlich, dass es zuerst und immer zuerst um das Haus Gottes geht. Wir sagen, Reich Gottes, die Sache Gottes. Der Tempel war ja auch ein Bild für die Sache Gottes. Es ging ja um Gott. Und wenn sozusagen diese Haltung in uns drinnen ist, dann ist es zuerst einmal wichtig, dass wir verstehen und erkennen, da ist grundsätzlich eine Verschiebung der Perspektive. Wir sehen die Sache nur mehr aus unserer Perspektive und wir sehen sie nicht mehr aus der Perspektive Gottes. Wir sehen sie aus unserer Perspektive, aber wir sehen sie nicht mehr aus der Perspektive Gottes. Und da liegt eine große Gefahr, dass wir uns immer und immer wieder danach ausrichten, dass wir uns schauen auf das, was denkt Gott wirklich? Wie steht es um ihn? Und dann geht Gott weiter. Kommt ein zweiter interessanter Gedanke, den er sagt. Er sagt, schaut doch einmal euer Leben an, wie es läuft. Es heißt, achtet darauf mit eurem Herzen auf eure Wege. Das heißt, überprüft einmal im Rückblick, wie es so in eurem Leben läuft. Und dann sagt er, das lese ich noch einmal vor, weil es im Original am besten klingt, und da sagt er, wenn ihr zurückblickt, ihr habt viel gesät, gesät, mit Umlaut A, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid doch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Gott sagt damit, schaut doch einmal an, wie euer Leben oder das Leben vieler unter euch, vielleicht jetzt nicht immer in einem hundertprozentigen Sinn für jeden, aber für manche, schaut's doch so aus. Viel Arbeit, viel Mühe, aber kein Erfolg. Viel Aufwand, aber kein Segen. Das ist das Entscheidende hier. Kein Segen. Ja, ihr arbeitet und es geht auch. Ihr habt ja, ihr esst, ihr trinkt, ihr habt was zum Anziehen. Und irgendwie schaukelt ihr das Leben, aber dieser schöne Satz, ihr kleidet euch, aber es wird euch nicht warm. Das ist ein Bild. Und das heißt, ihr schafft, ihr habt eure ganze Ausrichtung darauf, dass es euch gut geht, dass ihr überlebt hier in dieser Situation. Dass ihr sagt, wir müssen doch zuerst einmal schauen, dass unsere eigene Existenz gesichert ist. Das muss doch auch das Interesse Gottes sein. Aber in dieser Ausrichtung auf das eigene ist kein Segen. Ist kein Segen und das Segen ist eben jetzt nicht im Sinne von, ja, wenn ihr das anders machen würdet, dann würdet ihr in Reichtum schwelgen und in Überfluss immer sein. Sondern Segen ist ein umfassendes Wort, das meint ein rundherum Wohlergehen des Menschen im Frieden, in Sicherheit, in Geborgenheit in Gott, in einer Lebensgestaltung, die innerlich und äußerlich zufrieden ist. Man muss nicht viel haben, um glücklich zu sein. Man muss nicht viel haben, um glücklich zu sein, gesegnet zu sein. Segen ist nicht immer darin sichtbar, dass wir ganz reich werden. Paulus sagt das auch, ich kann wenig haben, ich kann viel haben, um das geht's nicht. Es geht vielmehr darum, dass das Reich Gottes an erster Stelle ist. Und dann habe ich immer genug, dann bin ich immer glücklich, ob ich viel oder wenig habe. Wir müssen nicht immer viel haben. Ihr Lieben, der Segen wird abgezogen. Und darum sagt ja auch dann Gott hier, warum das? Warum erlebt ihr das? Dass ihr zwar schuftet und arbeitet, aber es wird nichts draus. Ja, manchmal sogar wirtschaftlich nichts draus. Die Lohnarbeiter geben den Lohn in den Beutel, aber der hat Löcher und das fließt einfach immer weg. Wie wenn ein Fresser da wäre, kaum haben wir etwas, pst, ist es schon wieder weg. Und das erleben wir so oft.
Wenn wir den Eindruck haben, ja, jetzt endlich haben wir ein bisschen eine Situation geschaffen, wo wir finanziell besser dastehen, dann passiert etwas. Die Waschmaschine wird kaputt, das Auto wird kaputt, alles Mögliche passiert. Und es ist schon wieder zerronnen durch die Löcher des Beutels, das ganze Geld. Und es ist ein ständiger Lebenskampf, wie wenn da ein Fresser am Werk wäre. Und Gott sagt auch, warum ist das so? Es ist so, weil der Himmel den Tau zurückhält. Weil die Erde den Ertrag zurückhält. Das heißt, weil ich Gott den Segen zurückhalte. Es ist nicht zufällig, dass das so ist. Ihr schuftet und arbeitet und kommt doch nicht zu einem glücklichen Leben. Warum? Weil ich etwas daran setze, dass da etwas zurückgehalten wird, nämlich Segen in all dem. Ja, ihr könnt überleben und alles Mögliche, aber der Segen ist nicht da. Und warum, ihr Lieben? Und das ist das Entscheidende der ganzen Sache. Gott will damit, mit diesen Maßnahmen, die er setzt, dass er den Segen stoppt in dieser Situation. Bei den Leuten, die nur sozusagen das zur Priorität machen, irgendwie über die Runden zu kommen oder was auch immer ich vorhin erzählt habe. Es ist offensichtlich so, ihr Lieben, dass für Gott es eine absolute Priorität gibt, nämlich, dass sein Reich in dieser Welt gebaut wird. Das ist eine Priorität, die er durch nichts, durch kein Argument außer Kraft setzen lässt. Für ihn ist es die größte Ehre, die wir ihm erweisen können, so heißt es dann auch in diesem Text, wenn wir das akzeptieren, jetzt meine ich aus positivem Herzen, dass es für Gott nichts Wichtigeres gibt, als dass sein Reich Numero eins ist. Er setzt alles daran, dass sein Reich zur Erfüllung kommt. Und wenn es für ihn die Nummer eins ist, dann muss es auch für seine Kinder die Nummer eins sein. Das ist sozusagen die Folge, die daraus kommt. Wenn es für ihn die Nummer eins ist, dann muss es auch für seine Kinder die Nummer eins sein. Also, dass wir darauf achten, dass das Reich Gottes gebaut wird, im Sinne dessen, dass es unsere erste Priorität ist, dass wir mit unserem Leben dazu beitragen, dass in jeder Situation, ob es uns schlecht geht oder gut geht, ob wir in wirtschaftlich fürchterlichen Situationen leben oder wirtschaftlich gut dastehen, dass das Reich Gottes die Nummer eins ist. Nicht nur die, die wirtschaftlich schlecht stehen, haben ein Problem, sondern auch die wirtschaftlich gut dastehen, haben ein Problem. Was machen Sie mit Ihrem Geld? Ist das etwas, was für das Reich Gottes gedacht ist oder für mich zur Absicherung oder was man auch immer sagt? Es gibt, überall kann man vom Pferd runterfallen. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass sozusagen von diesem Text her, wie das dann auch Gott hier sagt, er ermutigt nun, er schimpft gar nicht mit ihnen, ja? Er aus dem heraus fängt er an zu sagen, jetzt fängt an, neu mein Haus zu bauen. Und dann werde ich daran Wohlgefallen haben. Und ich werde dadurch verherrlicht. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen, wie dieses Wort und ich werde dadurch verherrlicht übersetzt werden kann. Es kann zum Beispiel auch in dieser Weise übersetzt werden, dass es heißt, und dann werde ich geehrt von euch. Ihr Lieben, das ist sozusagen die Frage, was unser höchstes Ziel in unserem Leben ist, Gott zu ehren, indem wir sein Haus bauen. Ihr Lieben, wenn wir über diese Dinge nachdenken, von diesem Text her fallen uns natürlich andere Stellen ein. Ich erwähne zwei, die natürlich jedem von uns auch einfallen. Die erste Stelle ist Matthäus 6, Vers 33, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes.
und dann wird euch alles andere zufallen. Das ist ja wunderbar, dass sozusagen auch an dieser Stelle hier es deutlich wird, wenn das Reich Gottes in unserem Herzen, da beginnt's ja, die Nummer eins ist und bleibt, dann entsteht eine Situation, ihr Lieben, wo er dafür sorgt, dass die Fenster des Himmels aufgehen und Segen kommt. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir eines verstehen. Wenn Gott möchte, dass wir auch in den schlimmsten Situationen und schwierigsten, auch finanziellen Situationen, trotzdem sein Reich an erste Stelle setzen und zum Beispiel den Zehnten geben, dann will er uns damit nicht ruinieren. Versteht ihr? Das haben wir immer das Gefühl. Ich kann nicht, sonst bin ich ruiniert. Wenn ich von dem Batzerl jetzt noch den Zehnten, ist aus. Ihr Lieben, das sind die Gedanken, wo etwas offenbar wird. Und da müssen wir uns nicht schämen, so sind wir. Die Existenzangst ist die schlimmste Angst. Zu denken, wir kommen nicht aus. Das ist überhaupt keine, nicht, wo wir uns genieren müssen untereinander, meine ich jetzt, das zuzugeben. Aber Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das andere zufallen. Also das, was ihr zum Leben braucht. Und natürlich diese Stelle, die ich gerade jetzt angedeutet habe aus Malachi 3, wo es um den Zehnten geht, das gehört natürlich da hinein, wo es heißt, ich lese aus dem Kapitel 3 aus Malachi, da heißt es, darf ein Mensch Gott berauben? So beginnt die Stelle. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott antwortet, im Zehnten und im Hebopfer, also in einer Opfergaben. Und dann heißt es weiter in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen und so weiter und so fort. Eine direkte Parallele vom Inhalt her dazu. Ihr Lieben, das ist ein sehr ernstes Wort. Aber das ist nur ein Teil von einem großen Palette von Dingen. Aber ich glaube, dass der Zehnte, die Sache mit dem Zehnten, etwas ist, was so wie ein kleiner oder größerer Gradmesser ist, an dem wir etwas erkennen können, wie das Reich Gottes, welches Stellenwert das Reich Gottes in unserem Herzen hat. In der Treue, darin den Zehnten für das Reich Gottes zu geben, da ist ein Gradmesser darinnen, ein Zeichen. Nicht für Gott, er weiß es eh, aber für uns, dass wir selber erkennen, was für ein Kampf das manchmal ist, das Reich Gottes wirklich an die erste Stelle zu setzen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott seine Verheißung, dass er für uns sorgen wird, dass wir das wirklich glauben, wirklich ernst nehmen. Ich hätte gerne einen anderen Gott, der sagen würde, okay, wenn es dir finanziell schlecht geht, dann gebe ich dir Rabatt. 50% nur, also von dem Zehnten, ja. Wenn du sagst, ja Gott, du möchtest die ersten 10 Teile von allem, was ich einnehme, die ersten 5 bin ich bereit. Und Gott sagt, okay, gib dir diesen Rabatt. Und manchmal würde ich gerne sagen, schenk mir das Ganze. Erlass mir den ganzen Zehnten. Aber Gott geht nicht so ein. Es ist erstaunlich, wie Gott umgekehrt sagt, wenn ihr so denkt, dann seid ihr Diebe. Das ist die Antwort Gottes. Nicht fein, ja, aber wahr. Ihr beraubt mich. Weil alles, was ihr einnehmt und bekommt, ist ja nicht nur der Lohn für eure Leistung, sondern es ist ja von mir. Es ist ja von mir. Alles Gold, alles Silber, alles Geld, alles, was auch immer, kommt von ihm. Unsere Gaben, unser Verstand,
unsere Leistung und so weiter. Und deswegen, wenn ich sage, gebt mir in voller Höhe den Zehnten, dann weiß ich, was ich sage. So redet Gott. Und ihr könnt sicher sein, dass das das Beste für euch ist. Denn ich will euch mit diesem Gebot nicht ruinieren. Ja? Das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Gott ist nicht interessiert daran, dass wir jetzt sozusagen dann wegen dem Zehnten den Konkurs anmelden. Und ihr Lieben, ich denke, dass hier Dinge sind, wo wir sozusagen zeichenhaft, das ist ja nur eine Sache, ja, ich will das jetzt nicht zur Hauptsache machen, aber es ist eine sehr offensichtliche Sache, an der wir irgendwo auch erkennen können, wie es um unsere Hingabe an das Reich Gottes steht, in dieser oder jenen Weise. Und da kann man ja nicht nur dann ein bisschen schummeln, wenn es sehr schlecht finanziell ist, sondern auch wenn man sehr gut steht, kann man ja auch schummeln mit dem Zehnten. Das ist ja nicht die Frage. Das ist eine Herzenseinstellung. Aber was ich jetzt sagen möchte zum Schluss, ist Folgendes. Wenn Gott sagt, baut mein Haus, zuerst, und das ist jetzt nicht gemeint nur zeitlich, sondern als Priorität. Also das soll mein oberstes Anliegen sein. Mit meinem Leben und mit allem, was ich zur Verfügung habe, sozusagen seinem Reich dienlich zu werden. Ihr Lieben, dann, um zu überprüfen, ob ich wirklich in meinem Leben diese Haltung habe und sie auch sozusagen in den verschiedenen Bereichen meines Lebens irgendwo eine Rolle spielt und durchgebrochen ist, kann ich es nicht so machen, dass ich mir jetzt sage, okay, wo gibt es eine Checkliste? Sozusagen, wo ich jetzt eine Liste finde, die für alle gleich ist, jeder Mann, in der Bibel, vorfindlich, die man dann aufschreiben kann und sagen, wenn ich diesen Punkt nicht erfülle, wenn ich diesen Punkt nicht erfülle, diesen Punkt nicht erfülle, dann ist es ein Zeichen, dass ich mit meinem Herzen nicht ganz dem Reich Gottes das Reich Gottes nicht an die erste Stelle lege. Wir rufen immer nach Checklisten, an denen wir das erkennen können. Also, Checkliste 1, wenn ich nicht den Zehnten gebe, das ist auch eine Checkliste, ja? Dann stelle ich Gott nicht an die erste Stelle. Zweitens, wenn ich nicht mindestens 2 Stunden am Tage bete und Bibel lese, dann stelle ich nicht Gott an die erste Stelle. Wenn ich nicht meine Arbeit verändere oder aufgebe, wenn irgendwie meine Arbeit unter Druck gerät und ich mehr gefordert bin und dann sofort reagiere, dass ich meine Arbeit aufgebe, dann gebe ich nicht sozusagen Reich Gottes die erste Stelle. Wenn ich zu oft ins Kino gehe, wenn ich zu oft fernsehe, dann macht man sich ein Maß natürlich, wenn ich zu viel Zeit mit Sport verbringe, wenn ich mir das und jenes leiste, Checkliste, ja, dann gebe ich nicht sozusagen, stelle ich nicht Gott an die erste Stelle. Ihr Lieben, so kommen wir nicht zu einem Ergebnis. Wer setzt das Maß? Ja, wir können uns das Maß so setzen, dass wir sagen, jetzt vergleichen wir uns einander. Die Schwester sowieso, die betet 2 Stunden. Und meine 10 Minuten dagegen sind lächerlich. Also dann ist die Schwester mit den 2 Stunden der Maßstab. Nicht das, was Gott sagt, ja, sondern die Schwester mit den 2 Stunden. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ihr Lieben, es gibt 2 Dinge, die grundsätzlicher Natur sind, die an denen wir arbeiten müssen, dass es wahr wird, dass das Reich Gottes wirklich oberste Priorität in unserem Herzen und in unserem Leben hat. Das erste ist, alles hängt daran, woran unser Herz hängt. Das ist Nummer 1. Wir müssen da unsere erste Priorität setzen mit unserer Entscheidung. Ich will, dass mein Herz 100%ig zuallererst an Gott, an Jesus, an dem Heiligen Geist hängt. Daran zu arbeiten, ist die beste Sache, um um sozusagen einen Weg zu beschreiten, wo das Reich Gottes eine wirkliche Priorität hat. Dass unsere Hingabe an ihn, unsere Liebe zu ihm, unsere Leidenschaft für ihn, unsere Gemeinschaft mit ihm, dass das die erste Priorität hat. Und da, das ist deswegen so wichtig, ihr Lieben. Weil das können wir ja auch nachprüfen. Wenn wir gepackt sind in unserem Herzen von der Liebe Gottes und von Jesus und von dem, wer der Heilige Geist für uns ist, dann lösen sich manchmal von selber andere Probleme. Einfach von selber. Dinge in dieser Welt verlieren ihren Reiz. Dinge in dieser Welt verlieren ihre Attraktivität. Und ich bin gar nicht mehr so interessiert an dem und jenem, wie ich vorher war. Weil mich Jesus mehr interessiert. Weil mein Herz so erfüllt ist von ihm, dass einfach andere Dinge nicht mehr so wichtig sind, wo ich vorher so gebunden war, in dem oder jenem. Ihr Lieben, so ist es wichtig. Ich möchte nicht den Zehnten geben, weil ich eine Regel befolge, sondern weil ich so verliebt bin in Gott, dass ich sage, das ist selbstverständlich. Dann ist gar keine Frage mehr. Dann ist es eine Haltung der Leidenschaft für Gott, dass ich sage, selbstverständlich, gerne gebe ich dir den ersten Zehnten, also die ersten zehn Teile von dem, was ich bekomme, gebe ich für dich. Aus Liebe, aus dieser Leidenschaft. Dann ist es nicht eine Checkliste. Versteht ihr? Das ist ganz was anderes. Und das Zweite, aus dem herauskommend, wird es dann so sein, dass wir in den verschiedenen Einzeldetailfragen unseres Lebens, wo wir eine Frage haben, verbringe ich zu viel Zeit mit dem? Oder hängt da mein Herz zu viel dran? Oder muss ich da vielleicht bei meinem Arbeitsplatz etwas wechseln? Oder muss ich da vielleicht irgendetwas aufgeben, woran schon lang mein Herz ist? Dass wir dann anfangen, mit Jesus darüber reden. Ihr Lieben, es ist Beziehung. Wir fangen an, über diese Dinge mit Gott zu reden und zu hören. Ich sage, Herr, da ist das in meinem Leben. Wie siehst du das? Ist das ein Hindernis? Und wenn es ein Hindernis ist, dann möchte ich, dass es verändert wird. Dann geht es nicht nach Maßstab X und Y, 10 Minuten, Viertelstunde, eine Stunde oder einmal in der Woche Kino oder einmal im Jahr Kino oder was weiß ich, was man jetzt für Dinge hervorbringen möchte an verschiedenen Dingen. Ihr Lieben, es geht immer um das aktuelle Hören. Was will Gott mit mir? Und da kann es sein, dass wenn wir es nach einem Maß dann formulieren würden, sich herausstellt, dass das Maß für den einen anders ist wie für den. Versteht ihr? Es geht um diese persönliche Beziehung zu unserem Herrn. Dann werden wir für uns erkennen, was ist dran, was ist nicht dran. Wo ist ein Hindernis, wo ist kein Hindernis. Wo ist meine Hingabe an das Reich Gottes blockiert und wo nicht? Und das mag wirklich unterschiedlich aussehen. Aber wenn wir es nicht nach einer gewissen Checkliste, was ist sozusagen für diesen besonders geistlichen Menschen wichtig, dass er tut oder lässt und dann abchecken, sondern dass wir sagen, Herr, was gefällt dir und was gefällt dir nicht in meinem Leben? Natürlich, Sünde gefällt ihm in keinem Leben, das ist klar, ja? Nicht, dass ich jetzt da so falsche Schlüsse daraus zu ziehen wären. Aber ihr Lieben, da liegt das Geheimnis. Unsere Beziehung mit ihm muss wachsen. Sodass es keine andere Beziehung in dieser Welt gibt, die höherwertig ist, die mehr erfüllend ist als die Beziehung zu ihm. Keine andere Beziehung zu einer Sache oder auch zu einem Menschen darf höherwertig sein als die Beziehung zu ihm. Und wenn da unser Herz voll ist, dann werden andere Dinge unwichtiger. Eine ganz natürliche Erscheinung, die wir merken. Und das Zweite ist, dass wo wir Fragen haben, dann fragen wir. Wo uns der Geist Gottes Dinge offenbart, die vielleicht unbewusst Dinge sind, die uns hindern, uns ganz dem Reich Gottes hinzugeben. Für manche ist es wirklich vielleicht das Problem des Geldes. dass sie sagen, da hat's mich sozusagen, ja. Ob ich jetzt reich bin oder nicht reich bin, ist egal, aber da ist ein Punkt, der immer wieder ein schwieriger Punkt ist in meinem Leben, im Zusammenhang mit der Freiheit, mich ganz zu geben. Denn mit dem Zehnten ist ja auch nicht die Frage nach dem Finanziellen gelöst. Denn was ist mit den anderen 9 Zehntel? Die gehören ja auch Gott. Und auch darüber kann er ja verfügen. Und er könnte ja auch darüber etwas sagen, was mir überhaupt nicht gefällt, auch wenn es mir leicht fällt, den Zehnten zu geben. Also es geht nicht nur um den Zehnten, ja? Es geht grundsätzlich um die Frage, bin ich bereit, alles, was mit Geld zusammenhängt, sozusagen diesem wunderbaren Herrn zur Verfügung zu stellen, was immer der mit meint. Und ich werde nicht ruiniert. Ihr Lieben, das ist wirklich ein Wort, das ganz, ganz kostbar ist, wo auch ein Psalmist einmal sagt, ich habe noch nie jemanden darben gesehen, der sein Herz an Gott hängt. Also zu kurz gekommen. Natürlich, was wir verstehen unter gutem Leben und was Gott versteht unter gutem Leben, da mögen wahrscheinlich auch Unterschiede sein. Das kommt dann auch heraus, ja? Das müssen wir auch zulassen. Aber auch da dürfen wir keine Maßstäbe setzen, sondern einfach uns führen lassen und sehen, wie er uns versorgt. Und ob er uns mit großen Mitteln versorgt oder kleinen, wir können zufrieden und im Frieden und in Geborgenheit und in ganzer Hingabe zu Gott leben, ohne dass uns wirklich etwas fehlt. Darum ist unser ganzes Leben, ihr Lieben, das ist nicht eine Predigt für heute, das ist eine Predigt für unser ganzes Leben, dass wir immer wieder darauf achten, ob wir in Situationen kommen, so wie hier das Volk Israel gekommen ist, ob es Saisonen gibt, in denen wir uns gerade befinden, ob es grundsätzliche Dinge gibt, wo unser Herz nicht ganz in Ordnung ist im Zusammenhang mit unserer Hingabe an Gott und an anderen Dingen. Das ist immer eine Frage, die wir dem Geist Gottes offen halten müssen. Denn der Geist Gottes muss offenbaren, nicht eine Liste. Der Geist Gottes muss offenbaren. Und dafür braucht es meine Entscheidung. Und ihr Lieben, das ist das, was wir machen können. Wir können nach Hause gehen und sagen, wieder neu, Herr, ich entscheide mich. Ich entscheide mich dafür, dass ich dir die Erlaubnis gebe, sagen wir es einmal so menschlich, dass du mir alles aufdeckst in meinem Leben, wo du nicht die Nummer 1 bist. Das ist eine Entscheidung. Dass wir sagen, Herr, das will ich mein ganzes Leben so halten. Und dass er bereit ist, dass wir bereit sind, von ihm es uns zeigen zu lassen. Und dann wird er schon tun, auf seine Art und Weise. Und ihr Lieben, darum ist es etwas Herrliches, wenn wir dieses Wort ernst nehmen. Und ich muss es genauso ernst nehmen wie jeder von uns. Genauso. Jeder hat so seine Bereiche, wo er spürt. Da ist es wie ein Grenzbereich, wo Gott anfängt zu reden und zu sagen, pass auf, da ist eine Stelle. Und dann zeigt er uns auch warum. Und ihr Lieben, so ist es spannend, mit Gott zu gehen und zu einem Lebensstil zu kommen, der in der Wirklichkeit dem entspricht, was es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, was ihr zum Leben braucht, meint es ja hier, wird euch gegeben. Amen. Herr Jesus, wir möchten so gerne dieses Wort ernst nehmen. Wir möchten so gerne Menschen sein, die das nicht einfach so wie eine gute Botschaft in uns hineinrieseln lassen und am Montag wieder herausrieseln lassen. Herr, wir möchten so gerne, dass es uns erreicht, die Fragen, die du uns stellst, die Botschaft, die du uns gibst, dass sie uns packt, dass sie uns verändert. Und Herr, wir wissen, dazu bedarf es unserer Bereitwilligkeit. Wir können hören, aber schnell vergessen. Wir können hören und der Feind pickt es uns schnell weg. Wir können hören und es wird durch andere Dinge des Lebens verschüttet. Aber Herr, wir wollen sein wie ein fruchtbarer Boden,
in dem das Wort eindringt und Frucht bringt. Und es beginnt damit, dass wir uns entscheiden dazu, bereit zu sein, von dir zu hören, wo immer du mit uns redest, über diese Frage nach der Priorität des Reiches Gottes in unserem Herzen. Nach der Priorität von dir in unserem Herzen und all dem, was daraus folgt. Machen wir ein paar Minuten Stille. Ich glaube, dass es jeden betrifft. Es hat keinen Sinn, jetzt Einzelne herauszurufen, sondern bitte, fangen wir an, ganz kurz mit dem Herrn zu reden über diese Sache. Was auch immer jetzt jedem auf dem Herzen ist, aufgrund seiner Situation. Nicht, dass wir jetzt dann so gleich aus der Hüfte geschossen großartige Versprechungen machen, sondern dass wir eher dem Herrn sagen, Herr, ich nehme das jetzt ernst, ich nehme das mit nach Hause. Und ich will mich zumindest entscheiden, dass ich das zu einer ganz ernsthaften Frage in meinem Leben mache, der ich mich widme und nicht gleich wieder zur Tagesordnung gehe. Ich entscheide mich dafür, dieses Wort jetzt für mich anzunehmen und dem Geist Gottes zuzulassen, dass er das weiter zum Blühen bringt in unserem Leben. Sprecht in der Weise, wie jetzt jeder von uns es in seinem Herzen hat, leise, nicht laut, in der Stille vor dem Herrn. Und uns jetzt ganz bewusst an dich, denn du bist unser Helfer. Du bist der, der die Wahrheit in uns offenbart. Du bist der, der in uns wohnt und Licht macht. Wir brauchen dich. Wir nehmen es wirklich ernst. Wir brauchen dich. Und so bitte ich dich jetzt stellvertretend für uns alle, hilf uns. Deine Hilfe ist immer wunderbar, sie ist nie vernichtend. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, für alles, was du anfängst zu sprechen, in den nächsten Tagen und Wochen, gerade über dieses Thema, wo wirklich die Priorität unseres Herzens ist. Deck auf, wo das verschüttet ist, wo wir Prioritäten teilen, wo unser Herz mehr hängt an anderen Dingen als an Jesus. Was und wie auch immer sich das auswirkt, zeig es uns. Lass es uns wie Schuppen von den Augen fallen, in einer Weise, dass es uns betroffen macht. Nicht nur ein guter Gedanke wird, den wir schnell wieder vergessen, sondern eine Betroffenheit auslöst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, für mich und für jeden von uns, führ uns in diese Betroffenheit. Wir wollen Menschen sein, die dein Haus zuerst bauen, im Sinne von Priorität. Wir wollen solche sein, die alles dir geben. Alles, was du uns gegeben hast, unser Leben, unsere Talente, unsere Gaben, unser Geld, unser Vermögen, alles soll dir gehören und du entscheidest. Wir wollen es von dir abhängig machen, damit dein Reich gebaut wird und wir wissen, wir kommen nicht zu kurz. Und wir danken dir so sehr dafür. Amen.